Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Dieser Satz, der wird Mahatma Gandhi zugeschrieben und der hat ja eigentlich eine sehr, sehr tiefe Bedeutung. Ja? Also was heißt das? Wenn du siehst, dass irgendwo Leid und Elend ist, dann hör auf, dich darüber zu beschweren, dass dem so ist. Hör auf zu versuchen, andere Menschen zu verändern und veränder dich selbst. Ja? Also wenn du siehst, dass jemand ausgegrenzt wird, dann hör auf, darüber zu klagen, dass keiner zu dieser Person hingeht und sie mitnimmt, sondern geh selbst zu ihr hin. Wenn du siehst, dass Menschen verarmen, dann beschwer dich nicht, dass die ganzen Multimillionäre und Milliardäre kein Geld dafür ausgeben, sondern gib selbst Geld. Wenn du siehst, dass dort Menschen sind, denen Liebe fehlt, dann geh du zu ihnen. Wenn du siehst, dass Menschen in Not, warte nicht darauf, dass andere gehen, sondern geh du hin, verändere du deine persönliche Einstellung und verändere dadurch die Welt. Das ist das, was dieses Zitat aussagen möchte. Und das klingt ja erst einmal sehr, sehr gut. Ja? Verändere dich und dann wird sich auch die Welt verändern. Und das versuchen wir in unserem Leben ja für uns persönlich auch. Ja, wenn du merkst, du hast irgendwie ein Problem mit Aggressionen, ja, dass du schnell aus der Haut fährst, dann gibt es so etwas wie Aggressionstherapien, die man dann besuchen kann. Und dann lernt man, keine Ahnung, ich war noch nie in so einer, aber dann lernt man gewisse Schritte oder Kanäle, die man dann öffnen kann, damit man die Aggressionen sinnvoll und liebevoll vielleicht auch rauslässt. Wenn man merkt, oh, ich bin irgendwie faul geworden, ich sitze den ganzen Tag nur am Handy oder an der Playstation, dann versucht man sich einen Plan aufzustellen für die Woche und so Schritt für Schritt mehr Aktivität in sein eigenes Leben hineinzubringen. Und das ist ja schön und gut, dass wir das machen. Ich habe das selber auch schon gemacht, vor allen Dingen das mit dem Plan erstellen. Das Problem ist dann immer, dass irgendwann der Alltag kommt und dieser ganze Plan irgendwie hinten rüberfällt und man wieder in alte Muster hineinfällt. Man versucht, sich selbst zu verändern, Veränderung aus sich heraus zu bewirken, aber man stellt irgendwann fest, ich komme an meine Grenzen, das funktioniert gar nicht, so wie ich mir das gedacht habe. Nun, wenn es dir so geht, dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich, denn Veränderung in deinem Leben ist möglich. Aber diese Veränderung ist nicht möglich aus dir heraus, aus mir heraus, sondern durch die Kraft des Evangeliums. Und darüber wollen wir heute nachdenken, über die Kraft des Evangeliums und uns einen Text anschauen aus Galater 1, die Verse 11 bis 24. Paulus, er schreibt diesen Galaterbrief ja aus zwei Gründen. Einmal, er hat die Gemeinden dort gegründet in Galatien, aber es kamen Leute hin und haben gesagt, der Paulus, der hat euch nichts zu sagen. Ja? Der gehört nicht zu denen, die Jesus gesehen haben. Der hat überhaupt keine Ahnung, was er da redet. Der hat keine Autorität, irgendetwas weiter zu sagen. Und deshalb ist das, was er zu euch gesagt hat, auch völliger Humbug. Es reicht nicht aus, einfach nur zu glauben, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist. Nein, du musst zusätzlich noch gewisse Feste feiern, du musst gewisse Gebote einhalten, du musst fasten und so weiter. Nur dann kannst du wirklich gerettet werden. Und Paulus, er adressiert in diesem Brief eben diese beiden Anfeindungen und beginnt damit erst einmal seine persönliche Autorität gegenüber den Galatern zu verteidigen. Also er stellt ihnen dar, dass er tatsächlich eine göttliche Botschaft weitergeben möchte. Und das tut er zunächst einmal dadurch, dass er darüber spricht, wie das Evangelium, das er verkündigt, wie das auf sein Leben gewirkt hat, was es in seinem Leben für Auswirkungen hatte. Lasst uns einmal den Text lesen, Galater 1, Verse 11 bis 24. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Ich habe es nämlich weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altersgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Maße ein Eiferer. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Keinen anderen der Apostel aber sah ich, außer Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Ich war bei den Gemeinden in Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten aber nur gehört, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Und sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Paulus beschreibt uns die Kraft des Evangeliums und er sagt uns zuerst einmal, dass diese Kraft des Evangeliums von oben kommt. Er spricht, er fängt diesen Abschnitt an mit den Worten, ich tue euch aber kund, Brüder. Ja, und dieses Aber, das lässt schon mal darauf schließen, dass er auf die Verse vorher Bezug nimmt. Davor in Vers 10 sagt er nämlich, oder stellt den Galatern die Frage, was denkt ihr denn? Wem versuche ich hier irgendetwas zu beweisen? Wem versuche ich zu gefallen? Versuche ich Menschen irgendetwas zu zeigen? Oder versuche ich Gott zu gefallen? Versuche ich Ansehen bei Menschen zu bekommen? Oder versuche ich Gott zu dienen? Und um den Galatern zu zeigen, dass er versucht, Gottes Willen zu tun, in dem, was er tut, indem er das Evangelium weitergibt, zeigt er ihnen, woher sein Evangelium kommt. Es kommt nämlich nicht von Menschen. Es ist nicht menschlicher Art, wie er hier sagt. Oder die NGÜ übersetzt es, es ist nicht menschlichen Ursprungs. Das heißt, kein Mensch hat sich dieses Evangelium ausgedacht. Sondern, so würde man jetzt denken, dass es weitergeht. Ne? Ich verkündige, das von mir verkündigte Evangelium ist nicht von menschlicher Art, sondern von göttlicher Art. Aber das macht Paulus nicht, nein, er bekräftigt noch einmal diese Aussage, dass es nicht menschliche Art ist, indem er sagt, er hat es weder von einem Menschen empfangen, noch erlernt. Er hat es nicht empfangen, was heißt das? Damals war es ja üblich, dass man gewisse Traditionen oder auch Lehren von Mund zu Mund weitergegeben hat. Ja, man ist aufgewachsen in einer Familie und dann wurden diese Lehren weitergegeben. Ja, ähnlich wie es bei Russlanddeutschen ist mit dem Borscht-Rezept. Ja, jede Familiendynastie hat ihr eigenes Rezept, wie das Ganze zubereitet wird und es wird von Generation zu Generation weitergetragen. Keiner weiß, wie das Rezept wirklich aussieht, weil es niemand aufgeschrieben hat. Ja, aber jeder weiß, wie es geht. Und ähnlich war das damals auch mit diesen Überlieferungen. Ja, die Menschen haben einfach Traditionen weitergegeben und Lehren. Und Paulus sagt, mir hat das keiner gesagt. In meiner Familie, in meiner Familientradition hat mir das niemand weitergegeben. Ich habe das nicht empfangen und ich habe es auch nicht erlernt. Ich bin nie irgendwo zur Schule gegangen, hatte dann dort die 1., 2. Stunde Mathe, 3., 4. Sport, 5., 6. Deutsch, 7., 8. Stunde Evangelium. Das hatte ich nicht. Ich habe das nicht gelernt bei irgendwem. Das kommt nämlich von keinem Menschen. Kein Mensch hat sich das ausgedacht, sondern ich habe es empfangen und erlernt durch eine Offenbarung Jesu Christi. Diese Formulierung Offenbarung durch eine Offenbarung Jesu Christi kann man jetzt auf 2 Arten verstehen. Einmal, dass Jesus ihm das offenbart hat, also ihm das gezeigt hat, was das Evangelium ist. Oder aber, dass irgendjemand ihm das gezeigt hat, dass Jesus das Zentrum des Evangeliums ist. Ja, auf beide Möglichkeiten gibt es, das zu verstehen von der Grammatik her. Ich persönlich denke, dass das Erste davon gemeint ist, nämlich dass Jesus ihm das gezeigt hat. Wir lesen nämlich in der Apostelgeschichte, dass Paulus auf dem Weg nach Damaskus war und dort Jesus gesehen hat. Und Paulus auf den Boden fällt, ihn erstmal gar nicht erkennt und fragt, wer bist du? Und Jesus ihm sagt, ich bin der, den du verfolgst. Also nachzulesen in der Apostelgeschichte 9. Und richtig, auch Saulus wurde Paulus. Und diese Offenbarung hat letzten Endes sein Leben verändert. Es war nicht, dass irgendein Mensch ihm das gezeigt hätte, nein, Gott selbst hat es ihm gezeigt. Denn diese Botschaft, die er verkündigt, die kann sich kein Mensch ausdenken. Und das ist das Zentrale, was er mit diesen zwei Versen sagen möchte. Kein Mensch hätte sich das ausdenken können. Wisst ihr, wenn Menschen sich etwas ausdenken, wie man etwas bekommt, dann hat das immer etwas mit Leistung zu tun. Ja, einige von euch sitzen vielleicht gerade hier und suchen eine Arbeitsstelle oder einen Ausbildungsplatz. Diesen Ausbildungsplatz oder diese Arbeitsstelle bekommst du nur, wenn du gewisse Qualifikationen vorweisen kannst. Beispielsweise gewisse Noten in der Schule hast. Einsen, Zweien, Dreien ist schon kritisch in manchen Fächern, solange es nicht Sport ist. Ja, Sport ist zwar das wichtigste Fach, aber interessiert irgendwie niemanden. Also es ist normal in Deutschland oder in der Welt, dass du Leistungen bringen musst, um etwas zu bekommen. Wenn du in einem Verein bist, zum Beispiel in einem Fußballverein, dann kannst du nicht einfach dorthin gehen und sagen, ich spiele jetzt. Du musst zwei Dinge machen dafür. Einmal musst du mehr als gerade auslaufen können. Du musst auch dabei den Ball führen können am Fuß. Und zweitens, wenn der Trainer dir etwas sagt, dann musst du das auch umsetzen. Und wenn du das nicht tust, dann spielst du nicht. Wenn er sagt, du spielst hinten links heute und denkst, boah, ich sehe meine Stärken eher rechts vorne und du ganz halt vorne rechts bist, dann wirst du ziemlich schnell ausgewechselt. Leistung muss erbracht werden, damit du etwas bekommst. Und so ist es auch bei allen Religionen der Welt. Du musst gewisse Gebote, Gesetze einhalten, du musst beten, du musst fasten, du musst meditieren, mit dir selbst eins werden, damit du ins Nirvana, ins Paradies oder wo auch immer hinkommst, ans Ziel kommst. Du musst immer etwas leisten. Das wäre das Evangelium, das Paulus geprägt hätte, wenn er es von Menschen empfangen hätte. Aber das Evangelium, das von oben kommt, das er durch die Offenbarung Jesu Christi bekommen hat, ist ein ganz anderes. Es beruht nicht darauf, dass du etwas tun musst, um gerettet zu werden, sondern es beruht darauf, dass bereits alles getan ist. Paulus hat uns ja am Anfang des Briefes schon einmal in kurzen Zügen gezeigt, was der Inhalt des Evangeliums ist. Und das ist, dass du ein schlechter Mensch bist, dass ich ein schlechter Mensch bin. Dass jeder von uns Probleme hat mit Lüge, mit Neid, mit Treue, mit Lieblosigkeit, Hass. Jeder von uns hat Probleme damit. Und deshalb ist jeder von uns ein Sünder und kann nicht zu Gott kommen. So sehr du dich auch anstrengst, auch wenn du fastest und betest und meditierst und was auch immer, du wirst es nicht schaffen. Du wirst dich nicht von dir heraus verändern können. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt, Jesus. Er ist auf die Erde gekommen und er ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben für deine und meine Schuld und hat gesagt, weißt du was, Peter, Christiane, wie auch immer du heißt, dort, wo du hättest hängen sollen, da hänge ich. Und ich nehme diese Strafe auf mich. Und wenn du das glaubst, wenn du da deine Unterschrift runtersetzt, dann bist du gerettet. Das ist eine Botschaft, die sich kein Mensch ausdenken kann. Wir sind so auf Leistung fixiert. Ich muss etwas tun und dann kriege ich etwas. Und Gott sagt, nein, du kannst nichts tun, um das ewige Leben zu bekommen. Es ist alles getan. Und das ist die Botschaft, die Paulus verkündigt hat. Das ist die Botschaft, die er durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen hat. Und warum diese Botschaft tatsächlich von oben her kommt, das begründet Paulus jetzt in den folgenden Versen, indem er selbst über sich schreibt. Darüber, wie er das Evangelium in seinem Leben erfahren hat. Und er spricht davon, dass die Kraft des Evangeliums Leben verändert. Paulus, er war ein Jude. Aber er war nicht irgendein Jude. Er war, wenn man so will, der Vorzeigejude. Ja, wenn heutzutage Jungs so Poster von, weiß nicht, Kylian Mbappé oder Vinicius Junior über dem Bett hängen lassen oder Mädchen von Taylor Swift oder wem auch immer, da hingen damals Poster von Paulus über den Betten der Kinder. Jeder wollte sein wie Paulus. Er war der Vorzeigejude. Er hat gelernt bei dem besten Lehrer, den man sich vorstellen kann, bei Gamaliel. Er gehörte zu den Pharisäern, das heißt, er kannte das Alte Testament in- und auswendig. Keiner konnte ihm irgendetwas vormachen. Und er machte mehr Fortschritte, so schreibt er hier, als alle anderen im Judentum. Das heißt, er war besser als alle anderen. Er war der Prototyp eines Juden. Jeder wollte sein wie Paulus. Und nicht nur das, er kannte nicht nur das Alte Testament in- und auswendig, nein, er kannte auch alle Überlieferungen der Väter. Alles, was von Generation zu Generation weitergetragen wurde. Sachen, die über das Alte Testament, über die Gesetze des Mose hinausgingen. Ja, damals, als das Volk Israel in Gefangenschaft geführt wurde nach Babylon, da haben sich kluge Köpfe gedacht, was können wir tun, damit uns das nicht nochmal passiert. Ja, Gott hat uns sein Gesetz gegeben. Wir bauen mal Zäune drumherum. Ja, es gibt zum Beispiel das Gebot, du darfst nicht, also am Sabbat sollt ihr heiligen, ihr sollt ruhen. Wie schaffen wir es, am Sabbat zu ruhen? Und dann wurden zum Beispiel noch Gesetze hinzugefügt, wie wenn du durch ein Feld gehst und da Getreide wächst, dann darfst du das Getreide nicht abziehen und das essen. Das ist ja Ernten. Und Ernten ist Arbeiten. Und Arbeiten ist am Sabbat schlecht. Wenn dir dein Tier wegläuft, deine Schafe, deine Rinder, ja, hättest du dich vorher darum kümmern sollen, dass das nicht passiert. Du darfst die Tiere nicht einfangen. Weil das Einsammeln von Tieren ist Arbeit. Und Arbeit am Sabbat ist schlecht. Ja, solche Dinge haben sie sich überlegt und noch viele, viele, viele mehr. Und Paulus kannte sie alle. Und Paulus hat mit allem, was er konnte, was er zur Verfügung hatte, versucht, das einzuhalten. Und er war sehr erfolgreich darin. Das Problem war mit diesen väterlichen Überlieferungen, dass die irgendwann über dem Gebot Gottes standen. Also das Gebot Gottes sogar ausgehebelt haben in manchen Dingen. Und das Problem dabei war auch, dass Paulus ein komplett falsches Gottesbild hatte. Er hat nämlich gedacht, wenn ich das schaffe, wenn ich die Gesetze einhalte und diese väterlichen Überlieferungen, dann schaffe ich es, gut vor Gott zu stehen, dass ich in den Himmel komme. Und er hat nicht verstanden, dass es überhaupt nicht möglich ist. Denn das sollte das Gesetz eigentlich aufzeigen, dass man Gott braucht, dass man ohne Gott nicht gerettet werden kann. Das hat er nicht verstanden. Aber er lebte darin und er hat das mit Eifer verfolgt. Aber dann kam auf einmal eine Gruppe um die Ecke, die Jesus-Nachfolger. Da ging so ein Mann durch Israel und hat gepredigt, dass man an ihn glauben muss, dass er die Schuld auf sich nimmt und wenn du an ihn glaubst, dann bist du gerettet. Du musst nicht die väterlichen Überlieferungen halten. Du musst dich nicht versuchen, irgendwie durch Gesetzeswerke gut dastehen zu lassen. Das schaffst du nämlich nicht. Du musst einfach nur glauben. Und das konnte dieser Paulus überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Da kamen Leute um die Ecke und die haben quasi sein ganzes Leben, wollten die auf den Kopf stellen und sagen, das ist vollkommen sinnlos, was du machst, das ist falsch. Und dieser große Paulus, dem alle nachgeeifert haben, der war auf einmal der größte Sündenbock für diese Jesus-Nachfolger. Und da hat er sich natürlich auch gedacht, diese Leute müssen verschwinden. Und aus welchem Grund? Na ganz klar, sie lästern Gott. Man muss ja das Gesetz halten und vor allen Dingen die väterlichen Überlieferungen, um vor Gott gerecht zu sein. Deshalb müssen sie verschwinden. Und so verfolgte er sie und hat versucht, sie zu vernichten. Er hat Christen getötet, hat herausgefordert, Christen zu töten. Und das alles, das muss man sich auch vor Augen halten, das alles in dem Denken, er tut den Willen Gottes. Aber er hat Gottes Willen einfach nicht verstanden. Er hat Gott nicht verstanden. Er wusste nicht, wer genau Gott ist. Doch dann passierte etwas Unfassbares. Etwas, was sich niemand hätte vorstellen können. Paulus, er hat nicht einmal irgendwie Ansätze gezeigt, dass er mit diesen Christen sympathisieren würde. Er hat kein Erbarmen mit denen gehabt. Er hat nicht den einen eben durchgehen lassen, weil er ihm vielleicht ein Brot gegeben hat. Nein, Paulus hat die Christen wirklich verfolgt und wollte jeden Einzelnen töten. Doch dann kam der Zeitpunkt, dass Gott sich ihm offenbart hat. Gott hat seinen Sohn in mir offenbart. Ich habe es vorhin schon gesagt, in Apostelgeschichte 9 können wir es lesen, wie er Jesus begegnet ist und feststellen musste, ich denke zwar, ich diene Gott, aber ich tue gerade das absolute Gegenteil. Ich diene nicht Gott. Und Gott hat ihm in diesem Moment die Gelegenheit gegeben, die Möglichkeit geschenkt, sich zu entscheiden. Lebe ich weiter so wie bisher? Werde ich weiter versuchen, die Gesetze zu befolgen, die väterlichen Überlieferungen, oder kehre ich um und erkenne, ich habe das falsche Ziel verfolgt, ich habe nicht Gottes Willen getan. Und was wir sehen ist, Paulus, er erkennt, dass er falsch gehandelt hat und tut Buße. Er sagt Gott, ich habe gegen deinen Willen gehandelt und ich möchte ab jetzt für dich leben. Und das für ihn leben, für Gott leben, das bedeutete für ihn, dass er zu den Nationen, also zu allen Menschen gehen sollte, die nicht zu den Juden zählten, und ihnen von Jesus erzählen sollte. Und nach seiner Bekehrung merkt Paulus, Gott ist so gut zu mir gewesen. Gott wusste von Anfang an, als ich noch in meinem Mutterleibe war, noch als ich gar nicht geboren war, wusste er, ich werde mich eines Tages für ihn entscheiden. Und da hat er schon gesagt, diesen Paulus, auch wenn er so ein schlimmer Mensch ist, ein Mörder, diesen Paulus möchte ich gebrauchen. Und er hat mich ausgewählt. Nicht, weil ich besondere Leistungen gezeigt hätte. Ja, nicht, weil ich das beste Bild beim Vorstellungsgespräch abgegeben habe und der Personalrat gesagt hat, du bist am besten für diesen Job geeignet. Nein, nicht deshalb. So hat mich berufen, ausgewählt und durch seine Gnade berufen. Einfach, weil Gott es wollte. Gott wollte Paulus in diesen Dienst stellen und er hat es getan. Und Paulus hat auch nicht lange gezögert, um damit anzufangen. Wir lesen weiter in Versen 16 und 17, ich zog nicht Fleisch und Blut zu Rat, das heißt, er hat sich nicht mit Menschen besprochen, ja, also er ist zum Beispiel nicht nach Jerusalem gegangen, wo die ganzen Apostel waren, wo Petrus war, wo Johannes war und all die anderen Apostel. Er ist nicht dorthin gegangen und hat gesagt, oh, guck mal, das ist mit mir passiert, was bedeutet das jetzt, was soll ich tun? Ne? Nein, er ist direkt losgegangen. Er ist erstmal nach Arabien gegangen und dann wieder zurück nach Damaskus. Was genau er in Arabien gemacht hat, weiß man gar nicht. Vielleicht hat er dort das Alte Testament nochmal studiert, jetzt in dem Wissen, dass Jesus das Zentrum des Evangeliums ist, dass man durch Jesus gerettet wird. Und das Alte Testament zeigt ja hin auf Jesus. Wir können im Alten Testament so oft erkennen, dass Jesus derjenige ist, der die Rettung bringt. Vielleicht hat er dort, aber auch in Arabien, schon Menschen evangelisiert und ihnen von Jesus erzählt. Denn was sicher ist, ist, dass er es in Damaskus gemacht hat. Auch das können wir in Apostelgeschichte 9 lesen, dass er nach seiner Bekehrung in die Synagogen ging, also da, wo sich die ganzen Juden immer getroffen haben, ja, so wie wir uns jetzt hier zum Gottesdienst treffen. Dort ist er hingegangen und hat ihnen von Jesus erzählt. Das ist Paulus' Begegnung mit dem Evangelium, mit der Kraft des Evangeliums. Sie hat dann sein Leben komplett verändert. Von dem größten Christenhasser, den man sich vorstellen konnte, zu dem größten Christusbekenner, den man sich vorstellen kann. Ja, von dem, der die Christen töten wollte, der hingegangen ist, um anderen von Jesus zu erzählen. Das wäre heutzutage so, wie wenn beispielsweise der chinesische oder der nordkoreanische Staatspräsident, ja, die mit aller Macht versuchen, die Christen in ihrem Land zu unterdrücken und zu töten, zu entfernen, wenn die auf einmal anfangen, von Jesus zu erzählen. Das ist das, was damals passiert ist mit Paulus. Das ist eine Veränderung, die man sich nicht aus sich selbst hervorbringen kann, so sehr man es auch versucht. Das ist eine Veränderung, die allein das Evangelium hervorrufen kann. Und diese Art von Veränderung, die erleben wir heutzutage immer noch in so vielen Geschichten und Biografien. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Mann hier kennt, Wilhelm Bunz. Vielen vielleicht mehr unter dem Namen bekannt als der Bibelraucher. Wilhelm Bunz war ein Krimineller. Er hat schon eine sehr schwere Kindheit gehabt, von Anfang an keine Liebe erfahren in seinem Leben. Und schon als kleines Kind den falschen Weg eingeschlagen, mit Diebstählen, mit Schlägereien, hat als Jugendlicher durch Fahrlässigkeit einen Polizisten getötet und danach noch andere Menschen durch Schlägereien getötet, Überfälle begangen, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Er war wie man heute sonst wahrscheinlich sagen würde, ein Teil des Abschaums der Gesellschaft. Einer, mit dem man nicht Gemeinschaft haben wollte. Selbst sein Vater hat zu ihm gesagt, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, wir haben Angst vor dir. Und er kam ins Gefängnis und auch dort hat er sich nicht gebessert, er hat nichts dazugelernt. Ja. Auch dort hat er Schlägereien angezettelt und alles Mögliche und musste dadurch regelmäßig in die Arrestzellen. Und er hat sich dann einen Spaß erlaubt und gesagt, ach komm, ich nehme mir mal ein Buch mit und werde mir aus den Buchseiten Zigaretten drehen. Ja. Und da ist er zum Pfarrer gegangen, ja, weil der Pfarrer wird ihm auf keinen Fall ein Buch ausschlagen, ja, und hat gesagt, ich möchte eine Bibel haben, ich möchte die größte Bibel haben, die du hier hast. Und er hat sie bekommen, ist in die Arrestzelle gegangen und hat dann die Bibel geraucht. Aber nicht nur das, er hat auch die Bibel gelesen. Also er hatte ein bisschen Anstand, ja, und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Seite rausreiße, ich lese die Vorderseite, die Rückseite und dann verschwindet die Stück für Stück. Und das hat er gemacht mit dem kompletten Alten Testament. Und ist dann irgendwann ins Neue Testament gekommen und hat dann gemerkt, dieser Jesus ist so anders. Und das, was er sagt, das ist irgendwie so zu schön, um wahr zu sein. Ja, und das spiegelt überhaupt nicht mein Leben wider. Aber er hat sich in seinem Herzen vorgenommen, Gott, ich glaube nicht, dass es dich gibt, auch wenn das hier steht, das kann gar nicht wahr sein. Wenn ich mein Leben schaue, das, was dieser Jesus hier sagt, ist vollkommener Blödsinn. Wenn, dann musst du mich besiegen. Und wenn du mich besiegst, dann werde ich an dich glauben. Und was passierte ist, Gott hat Wilhelm Bunz besiegt. Er hat das gar nicht wahrgenommen. Die anderen Insassen haben das wahrgenommen, dass er sich irgendwie verändert hat auf einmal. Dass er auf einmal nett zu den Wärtern war. Dass er nicht jeden Tag eine Schlägerei angezettelt hat. Das Evangelium. Gott hat ihn verändert. Stück für Stück. Und das ist die Kraft des Evangeliums. Es kann Menschenleben verändern. Es kann auch dich verändern. Vielleicht sitzt du hier, du hast vielleicht nicht die Biografie von diesem Wilhelm Bunz. Aber vielleicht sitzt du hier und denkst, ich bin eigentlich auch nicht viel besser. Auch ich habe schon Dinge gestohlen, habe Menschen betrogen, habe meinen Ehepartner betrogen. Ich habe schon damals als kleines Kind auf dem Pausenhof angefangen, die Leute auszunutzen, ihnen das Geld abzuziehen, das Pausenbrot wegzunehmen und ich bin nicht besser geworden seitdem. Niemals. Niemals kann ich mich verändern und niemals kann Gott mich lieben. Dann lass dir eines sagen, das ist eine große, große Lüge, die größte Lüge, die du dir einreden kannst. Denn Gott liebt jeden Einzelnen von uns. Gott liebt dich ganz persönlich. Und Gott, er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Und er ruft dich heute, dass du zu ihm kommen kannst. Jeder Einzelne ist bei ihm willkommen. Und du musst auch nicht erstmal anfangen, dich selbst zu verbessern, damit Gott anfängt, in dir zu arbeiten, um diese Kraft des Evangeliums in dir zu spüren. Ja, Wilhelm Bunz beschreibt es sogar ja, in seinem Zeugnis. Er hatte nicht mal die Absicht, aber er hat Gott diese Tür offen gelassen, dass Gott ihn besiegen darf. Und Gott hat ihn verändert. Und weißt du, Gott möchte auch in dein Leben eingreifen. Wenn du noch nicht sein Kind bist, dann möchte er dich verändern. Er möchte dich ganz, ganz neu machen. Die Frage ist, lässt du dich darauf ein? Lässt du dich auf diese befreiende Botschaft ein, dass du nichts tun musst, um gerettet zu werden, sonst alles getan ist? Und bist du bereit, diese Veränderung zu erleben? Vielleicht sitzt du hier aber auch und zählst dich schon zu den Kindern Gottes, aber hast Probleme mit Sünden in deinem Leben. Du hast immer noch Aggressionsprobleme, hast Probleme mit Pornografie, bist geizig, hältst am Geld fest, willst auf keinen Fall anderen etwas davon abgeben, hast Probleme mit Eifersucht, dann lass dir sagen, Gott kann dich verändern und er will dich verändern. Er will dich da rausholen aus diesen Sünden, aus diesen Problemen, die du hast, aus denen du selber nicht heraus kannst. Lass ihn wirken. Gib ihm die Möglichkeit, das zu tun. Verheimliche es nicht länger, dass du Probleme damit hast, sondern öffne dich anderen gegenüber und gib Gott Raum dafür, dass er in dir wirken kann und dich verändern will. Denn er kann das tun. Er kann jeden Einzelnen von uns verändern. Denn das ist die Kraft des Evangeliums. Gott kann und Gott wird dich verändern, wenn du dich auf ihn einlässt. Wenn du bereit bist, dein Leben ihm zu geben. Und wenn du das tust, dann tut Gott das immer mit einem bestimmten Ziel. Das Ziel bei Paulus war klar, er sollte zu den Nationen gehen. Ganz, ganz weit weg sollte er hingehen und dort den Menschen von Jesus erzählen. Das bedeutet jetzt nicht, dass es mein Auftrag ist, dass ich jetzt irgendwo in den Busch gehen muss. Aber was mein Auftrag ist, dass ich hier, da, wo ich bin, von diesem Jesus erzähle. Aber wir sind leider nicht so wie Paulus. Wir ziehen sehr oft Fleisch und Blut zu Rate bei so etwas, ne? Wir müssen uns erstmal eine Strategie überlegen. Ja, wie mache ich das? Wie gehe ich am besten vor? Ja, am besten, ich habe keine theologische Ausbildung bis jetzt gehabt. Ich muss das erstmal machen. Ich weiß nicht alles. Und wenn ich das alles abgehakt habe, dann kann ich den anderen von Jesus erzählen. Und das Problem ist dann, dass wir es nur vor uns herschieben. Wisst ihr, wer die erste Person ist, die Jesus auf das Missionsfeld schickt, um anderen von ihm zu erzählen? In Markus 5 lesen wir davon, dass Jesus über den See Genezareth übersetzt und an einen Ort kommt, wo ein Mann lebt, in Grabeshöhlen. Er wird als Gerasener bezeichnet, ein Besessener. Jesus heilt ihn und dann möchte dieser Mann mit Jesus mitkommen und von Jesus lernen natürlich. Und Jesus sagt, nein, geh einfach nach Hause und erzähle, was Gott in dir getan hat. Das ist das Einzige, was du brauchst, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Eine Begegnung mit ihm. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du alles, was du benötigst, um anderen von Jesus zu erzählen. Und alles andere sind einfach nur Ausreden, warum du es nicht tun willst. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du heute anfängst, anderen das Evangelium weiterzugeben. Sei es dadurch, dass du direkt auf Leute zugehst und mit ihnen sprichst. Sei es aber auch, dass du sie neugierig machst, indem du bewusst T-Shirts, Pullover trägst mit Bibelversen darauf. Oder dass du regelmäßig Statusmeldungen bei WhatsApp oder Instagram reinstellst und Menschen zum Nachdenken bringst, Menschen mit Jesus konfrontierst. Indem du das nächste Mal, wenn dich jemand auf der Arbeit fragt, und was machst du am Wochenende, nicht sagst, oh, nichts Besonderes, sondern dass du erzählst, ich gehe zum Gottesdienst. Und dort hören wir über Jesus. Oder wenn du morgen gefragt wirst auf der Arbeit, und was hast du am Wochenende getan? Dann sagst du, ich war im Gottesdienst und da ging es um das und das. Ich möchte dich aber auch dazu herausfordern, dass du anfängst, das Evangelium zu leben. Das Evangelium ist eine Botschaft der Liebe. Gott zeigt uns seine Liebe darin, dass sein Sohn für uns starb, als wir noch Sünder waren, heißt es in Römer 5, Vers 8. Und diese Liebe sollen wir weitergeben. Das ist eine Liebe, die nicht normal ist für diese Welt. Wenn du morgen auf der Arbeit bist und siehst, dass einer deiner Kollegen ein Problem mit einem Excel-Dokument hast und du hast eigentlich schon Feierabend, dann nimm dir die 30 Minuten vielleicht, die es braucht, um das Problem zu lösen und hilf ihm. Und sei anders als die anderen. Wenn du morgen zur Schule gehst und dort siehst, dass ein Kind auf dem Pausenhof ganz alleine ist, dann verabschiede dich von deinen Freunden und geh zu dem Kind hin und verbring die Pause mit ihm, spiel mit ihm, lad das Kind zu dir nach Hause ein. Verbringt den Nachmittag zusammen, spielt zusammen FIFA oder was auch immer. Wenn du weißt, dass in einer Familie gerade eine Not ist, weil jemand krank geworden ist oder weil jemand gestorben ist, dann geh zu dieser Familie hin, ob das eine Familie aus der Gemeinde ist oder von deinen Arbeitskollegen, vollkommen egal. Geh hin und biete ihnen Hilfe an. Im Haushalt, im Garten oder wo auch immer. Aber lebe diese Liebe aus, die du erfahren hast. Lebe das Evangelium und reiche es weiter. Denn Gott möchte dich gebrauchen. Er hat dich verändert und er möchte dich gebrauchen, um andere Menschen zu verändern. Aber lass dir eine Sache sagen. Wenn du das tust, dann musst du dir eines bewusst sein, und zwar, dass es dabei nicht darum geht, dass du ein Vorzeigechrist sein willst. Dass du groß rauskommst. Denn am Ende des Tages gibt die Kraft des Evangeliums immer Gott die Ehre. Paulus, er führt eine Reise durch. Ja, nach seiner Bekehrung, er sprach ja davon, dass er, das war jetzt falsch, ich krieg's nicht hin, nicht schlimm. Er sprach ja davon, dass er nach Arabien gegangen ist, nach Damaskus, und dann hat er den Weg von Damaskus, ja, von der oberen Flagge, runter nach Jerusalem begangen. So spricht er hier und hat dort Petrus getroffen und Jakobus, hat dann ungefähr 2 Wochen dort verbracht und ist dann weitergereist an Syrien vorbei nach Zilizien, wahrscheinlich nach Tarsus. Ja, Tarsus, das ist der Ort, wo Paulus herkommt. Warum erwähnt er das? Naja, er möchte klarstellen, dass er eben nach seiner Bekehrung nicht von irgendwelchen Leuten unterrichtet wurde, etwas weiterzugeben, sondern dass es wirklich auf Gottes Offenbarung beruht, auf das, was Gott ihm gezeigt hat. Und er war zwar in Jerusalem und hat Petrus getroffen, aber nicht lange. Vielleicht haben die ein Abendbrot zusammen gehabt. Ja? Vielleicht haben sie einen Teller Borscht zusammen gegessen. Wir wissen es nicht. Aber es war auf jeden Fall nicht lange genug da, um alle theologischen Fragen auszuloten, um am Ende die Lehre von Petrus weiterzugeben. Ja? Das will er damit klarstellen. Und dann schreibt er auch davon, dass er dadurch, dass er nicht lange in Jerusalem war, ist doch klar, dass die Christen dort in der Gegend ihn nicht wirklich kannten. Ja, die haben ihn vielleicht beiläufig gehört, Paulus ist da. Ja, und aus der Apostelgeschichte 9 wissen wir auch, dass die am Anfang sehr große Angst davor hatten, als sie hörten, Paulus ist da, weil Paulus ja die Christen verfolgte. Und sich mit der Zeit rausstellte, der verfolgt uns ja gar nicht mehr, der gehört jetzt irgendwie zu uns. Und das ist das, was sie gehört haben. Sie hören, dass der uns einst verfolgte, jetzt den Glauben verkündigt. Ja, vollkommen verrückt. Der wollte uns töten und jetzt ist er auf unserer Seite. Können wir uns nicht vorstellen. Und dann passiert etwas, nämlich sie verherrlichten Gott um meinetwillen. Sie fingen nicht an zu sagen, oh Paulus, was für ein krasser Christ. Ja, der erzählt den Menschen einfach so von Jesus jetzt, obwohl er die Christen vorher verfolgt hat. Boah, wie viele Leute sich schon durch den bekehrt haben. Boah, verrückt, so ein heftiger Typ. Das machen sie nicht. Sie verherrlichen Gott. Weil sie erkennen, dass diese Veränderung in Paulus, die hat nicht Paulus bewirkt, die hat Gott bewirkt. Die ist durch Gott gekommen. Und sie preisen Gott, weil sich in Paulus Dienst Gottes Größe zeigt. Und das ist eine wichtige Wahrheit, die wir für uns verinnerlichen müssen. Es geht letzten Endes nicht um dich oder um mich. Es geht um Gott. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Wisst ihr, heutzutage wollen viele Menschen berühmt werden. Die wollen, dass ein Bild an die Wand kommt und man sie erkennt. Kein Wunder, dass Fernsehsendungen wie Deutschland sucht den Superstar, Germany's Next Topmodel, das Supertalent oder was auch immer, es gibt so viele Sendungen mittlerweile, so boomen, dass so viele Leute hingehen und teilweise wissen, dass sie keine Chance haben zu gewinnen, aber wissen, wenn ich da bin, dann werde ich einen gewissen Ruhm ernten und die Menschen werden mich erkennen, wenn ich mich nur seltsam genug anstelle. Ja, darum geht es doch den Menschen. Und das ist bei jedem Einzelnen. Wenn ich an meine Kindheit denke, ja, ich wollte damals ein Fußballstar werden, wie wahrscheinlich viele hier unter uns. Meine Eltern haben mich nicht in einen Verein gelassen, aber ich war mir sicher, hier auf dem Bolzplatz in Espelkamp, Weltmetropole, da wird irgendwann mal ein Scout von Bayern München vorbeikommen und der wird mein Talent erkennen und dann werde ich ganz groß rauskommen. Ja, hat fast geklappt. Ja. Also ich habe gespielt, aber es ist leider nie jemand vorbeikommen. Nein, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass keiner vorbeigekommen ist. Ja, ich bin da gar nicht traurig, kann nicht traurig drum. Aber es geht letzten Endes nicht darum, dass wir groß rauskommen, sondern der große Star deines Lebens ist und bleibt für immer Gott. Er steht über dir in allen Dingen. Wisst ihr, ich habe so oft schon Dienste in der Gemeinde durchgeführt, sei es Predigten, sei es, dass ich gesungen habe, sei es, dass ich ein Instrument gespielt habe, dass ich Hauskreis geleitet habe und ich bin nachher nach Hause gegangen und war irgendwie ein bisschen niedergeschlagen. Wisst ihr warum? Es kam keiner zu mir und hat gesagt, das hast du gut gemacht. Ich weiß, vielleicht kennst du das. Du bist in der Kinderstunde aktiv und du hörst nie, das war gut. Du bereitest Essen vor, für ein Gemeindefest und niemand kommt zu dir und sagt, es war gut. Du singst vielleicht vorne und keiner kommt zu dir und sagt, es war gut. Lass mich zwei Sachen dazu sagen. Erstens, es ist schade, dass es keiner gesagt hat, weil es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig ermutigen, ja, dass wir dranbleiben am Dienst, das ist nicht falsch. Und zweitens, es ist nicht schlimm, dass dir das keiner gesagt hat, weil es letzten Endes nicht um dich geht. Es geht darum, dass Gott verehrt wird. Stellt euch mal Folgendes vor, ja, gleich fahren alle nach Hause oder sind zu Besuch, keine Ahnung, und es gibt Mittagessen. Mama hat gekocht, meinetwegen Nudeln mit Hähnchenschnitzel. Ja, wahrscheinlich etwas, das jeder essen würde. Und alle essen, alle sind glücklich, irgendwann sind die Kinder fertig und stehen auf vom Tisch. Und dann kommt die Frage, die wir alle schon gehört haben. Was sagt man? Und das Kind sagt, ah ja, stimmt. Es fasst sich an den Bauch und sagt, danke Schnitzel, dass du so saftig warst. Oh, das war so ein gutes Schnitzel, du hast dich so gut gehalten. Oh, die Panade, lecker, ich würde dich am liebsten nochmal essen. Das würde kein Kind sagen, das würde auch kein Erwachsener sagen. Wir würden klar denken, die Mutter hat das vorbereitet. Also sagen wir der Mutter danke. Oder vielleicht hat das auch der Vater vorbereitet, ich weiß es nicht. Da sagen wir, auf jeden Fall sagen wir der Person danke, die es vorbereitet hat. Und nichts anderes ist es in unserem Dienst. Wisst ihr, wenn wir dienen, sind wir dieses Hähnchenschnitzel. Gott hat uns vorbereitet, zubereitet für diesen Dienst, damit andere sich daran erfreuen, dass andere dadurch gestärkt werden, ermutigt werden und letzten Endes Gott Danke sagen und Gott die Ehre geben. Deshalb, wenn du vielleicht entmutigt bist durch deinen Dienst, weißt du, wenn du nach deinem Dienst eine Gebetszeit hast und merkst, die Kinder fangen an, Gott Danke zu sagen, wie viel mehr Lob willst du haben? Dann hast du deinen Auftrag erfüllt. Wenn du merkst, dass durch deinen Dienst andere Menschen zum Glauben kommen, verändert werden in ihrer Beziehung zu Jesus, was brauchst du noch mehr Lob? Mehr Lob brauchst du gar nicht. Sie verherrlichen Gott dadurch. Und darum geht es letzten Endes. Denn nicht nur die Veränderung in unserem Leben kommt durch die Kraft des Evangeliums, auch der Dienst, den wir durchführen. Und deshalb geht alles letzten Endes zu Gott zurück. Ja, wir können nichts aus uns tun. Wir können uns auch nicht selbst verändern. Das kann alleine Gott schenken. Wir können auch nicht andere Menschen verändern. Das kann alleine Gott schenken. Aber wir dürfen ihm dienen mit dem, was er uns zur Verfügung stellt. Ja, die Kraft des Evangeliums, darüber haben wir heute nachgedacht. Und diese Kraft, sie kommt von oben. Das ist nichts Menschengemachtes, nichts Menschenausgedachtes. Du musst nichts leisten. Gott hat alles für dich getan. Und Gott kann dich verändern, auch wenn du dich noch so hilflos fühlst und nicht weißt, wie es weitergehen soll. Gott kann und er wird dich ganz sicher verändern und er wird dafür sorgen. Er wird dafür sorgen, dass du ein brauchbares Werkzeug für ihn bist, um andere Menschen zu erreichen, damit andere Menschen anfangen, Gott zu loben. Das ist die Kraft des Evangeliums. Amen.